Aber ich denke, es ist halt immer so ein Thema, wo man sich immer überlegt, ja, wir können das nicht machen oder es ist einfach viel Arbeit und braucht man das überhaupt und was heißt das überhaupt? Und ich fange mal an mit Facts. Also Facts heißt multiresistente Erreger, worüber reden wir überhaupt? Ich werde Ihnen dann auch später noch präsentieren, was eigentlich das Ziel ist, die Vision, die ich habe, die Vision, die sich nicht erfüllen wird, aber vielleicht irgendwie in die Richtung gehen wird, dass wir es alle schaffen für unsere Patienten. Und multiresistente Erreger sind wie immer die Common Culprits, also sprich die Schuldigen, die wir schon ewig lang kennen. Das ist also MRSA, methicillinresistenter Staphylococcus aureus, der GISA, das ist so ein Gespenst, das die Amerikaner haben, aber wir Gott sei Dank noch nicht. VAE, vancomycinresistente Enterokokken, wenn man jetzt sagt multiresistent, würde Clostridium difficile dazu passen, wenn man alle die Antibiotika, gegen die nicht gegen Clostridium wirken, also es Resistenzen betrachtet, die aber intrinsisch sind. Das ist einfach etwas, was selektioniert wird, weil es eben einfach physiologisch diese Resistenzen hat, aber lassen wir es dort dabei. Und dann gramnegative Erreger, das sind also die sogenannten ESBL-produzierenden gramnegativen Bakterien, meistens Enterobakterien, aber Bakterien sind schlau, sie übertragen die Resistenzmechanismen und dann eben 4-MRG oder Carbapenemase bildende gramnegative Bakterien, in erster Linie Enterobakterien wie Klebsiella, Pneumonia, aber auch Acinetobacter baumannii und Pseudomonas aeruginosa, wobei die multiresistent sind oder panresistent sind, das heißt, sie haben eine breite Palette von Minus in ihrer Resistenztestung oder nur Minus und die sind nicht nur Carbapenemasen, sondern einfach Umbau in der Zellwand und in ihrer DNA und was auch immer. Also das heißt, das sind einfach multiresistente Erreger und was heißt das für uns? Die Therapie ist schwieriger. Wir wissen zwar, dass in absehbarer Zeit wieder neue Antibiotika kommen, aber wenn ich sie jetzt ein bisschen hier durchführe, werden sie draufkommen. Es ist fein, wenn wir Antibiotika haben, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie immer für immer wirken. Und daher müssen wir klug sein, dass wir Maßnahmen ergreifen, die die Ausbreitung dieser Bakterien verhindert, sodass diese neuen Antibiotika, wie zum Beispiel Ceftolozan oder andere Antibiotika, dann eingesetzt werden können, wann wir sie wirklich brauchen. Und hier sehen Sie eine Erfolgsstory, MRSA. MRSA ist in zum Beispiel Großbritannien und Spanien weniger geworden. Hygienemaßnahmen, auch Einsatz von neueren Antibiotika, aber trotzdem in dem Fall wirklich Erkennen einer Epidemie, der Hygienemängel und auch entsprechende Maßnahmen dagegen, nationwide in dem Fall, also sowohl in Großbritannien wie offensichtlich auch in Spanien, war das also an erster Linie für die Nation. Nichtsdestotrotz, rot ist immer schlecht und grün ist gut. Rot bedeutet circa 50%, circa, ja, also es ist jetzt kein gedruckt, aber circa 50% und gelb ist so in der Mitte und wir haben irgendwann einmal schon darüber geredet, denken Sie an Star Trek, also Alarmstufe gelb ist immer noch eine Alarmstufe und nicht gut. Wie schaut es bei uns aus? Ja, MRSA köchelt vor sich hin. Wir haben MRSA. Wir müssen auch immer überlegen, MRSA hat ein Reservoir in Patienten, die Träger sind, die vor allem dann Träger sind, wenn sie häufig mit Gesundheitseinrichtungen Kontakt haben. Daher denken Sie an Screening, an Patienten, die also Risikogruppen angehören, wie zum Beispiel chronisch kranke Patienten, was auch immer für eine Krankheit. Patienten, die unter Umständen auch aus Langzeitpflegeheimen kommen, etc. etc. oder auch von anderen Krankenhäusern und vor allem auch von anderen Ländern kommen. Denken Sie an Screening bei Aufnahme. Um Ihnen ein bisschen die Rute ins Fenster zu stellen, so kann es auch einmal ausschauen. Natürlich wird niemand sagen, dass man Aminopenicillin-Therapie für Escherichia coli einsetzen will. Vor 30 Jahren haben wir das aber sehr wohl getan. Das heißt, dass es kann einfach dazu führen, dass einfach ein Medikament verloren geht. Das wollen wir nicht. Wie schaut es aus mit der Cephalosporin-Resistenz? Darunter sind Espelbilder, also diese ESBL-Bildner, 3-MRG, das sind Standardantibiotika. Ist ja nicht so schlecht, man sieht ein bisschen rot, aber rot ist halt nicht so gut und es wird leider, wenn man jetzt sich Klebsiella pneumoniae anschaut, wesentlich ungünstiger, was diese Cephalosporin-Resistenz betrifft. Es sind Standardantibiotika, die wir verwenden, es sind gute Standardantibiotika, gut verträgliche Standardantibiotika. Kann natürlich sein, gut, also wir gehen weiter und verwenden jetzt von nun an nur mehr ein Carbapenem, aber auch hier sehen Sie, es wird allmählich rot von Süden herkommen. Und das sind teilweise natürlich aufgrund der globalen Bewegungen, natürlich wir reisen, wir tragen, wir sind Träger von. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir wissen, dass zum Beispiel bei uns in dem Großkrankenhaus AKH natürlich Patienten, die von anderen Ländern kommen, also von Süden, vom nahöstlichen Raum, wo auch immer, häufig besiedelt sind. Das ist keine Frage, die erkennen wir meistens schon am Namen und die werden auch isoliert, wenn sie kommen. Aber ich weiß auch, und das ist eben sehr spannend, wenn wir einen sehr, wie soll man sagen, Langlieger haben aufgrund eines ungelösten unter Umständen chirurgischen Problems, kann es doch auch dazu kommen, dass einmal ein 3-MRGN, also ein Eselbild, auf einmal eine Carbapenase ausbildet. Und das ist natürlich spannend. Warum tun die Viecher das? Sie tun es, weil sie Gene von anderen Bakterien erhalten. Das heißt also, das ist unter Umständen, sie müssen nicht übertragen, die einzelnen Erreger, und es muss nicht der dann die Krankheit machen. Das heißt, er braucht ihm nur dieses Gen geben und damit hat das. Wie schaut es mit den VAEs aus? Naja, eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ich meine, man sieht einmal kurz in Griechenland so ein rotes Highlight. Das ist aber so, dass vancomycin-resistente Enterokokken in den USA eine veritable Rolle spielen, 25, 30, 40%. Das ist viel, das ist extrem viel. Wir sind unter 5%. Und man muss dazu sagen, es wird immer wieder gesagt, ja, Europa hat bisher Glück gehabt. Wir hatten einen nicht epidemischen Klon. Wir hatten einen, der also sich nicht so persistent in der Umgebung halten kann. Man muss auch immer überlegen, wie gut werden Bakterien übertragen? Können sie die freie Natur ertragen, also MRSA und VAE können es jedenfalls. Clostridien auch, Sporenbildner, die sind halt in der Umgebung und man muss halt auch dazu schauen, dass das Housekeeping, sprich Reinigung, Desinfektion, auch der Ablauf von medizinischen Tätigkeiten etc. richtig organisiert ist. Wie schaut es, also noch einmal kurz, so Bas pro Toto, Großkrankenhaus, naja, wir haben uns irgendwie eingependelt. Wir haben Espels hier, das sind die blauen an Bord, und wir haben Clostridium difficile, das sind die grünen, die fallen ein bisschen. Der MSA kochelt vor sich hin, den habe ich Ihnen vorher gezeigt, der ist da nicht dabei. Wir haben ein paar VAE und wir haben natürlich eben diese Carbapenemase-Bildner und die werden mehr. Wenn wir jetzt an diese resistenten Bakterien sehen, natürlich, das ist auch bereits ein Issue, und zwar nicht nur für die ECDC, nicht nur für Europa, nicht nur für Österreich, sondern auch die WHO ist draufgekommen, wir brauchen das, es gibt einen Global Action Plan, wozu brauchen wir, wie können wir antimikrobielle Resistenz bekämpfen, und da gehört natürlich nicht nur die Isolation, über die ich dann demnächst sprechen werde, dazu, sondern dazu gehören natürlich weitere Maßnahmen. Das heißt, eine Maßnahme ist gut, aber mehrere Maßnahmen sind besser und man muss sich natürlich immer überlegen, wie viel Aufwand ist es und brauchen wir wirklich alle, aber man muss natürlich trotzdem hier etwas globaler denken. Kurz zur Isolation, warum machen wir das, wozu ist das notwendig? Wir haben eine Infektionsquelle und diese Infektionsquelle, da sitzen die Bakterien drauf und diese Infektionsquelle kann streuen, das heißt, wenn ich irgendetwas von dieser Infektionsquelle in die Umgebung bringe oder direkt auf den nächsten, dann ist das sozusagen entweder eine direkte Übertragung oder eine indirekte Übertragung über zum Beispiel Scheren, die man bei einem Patienten verwenden und seine Lieblingsschere immer im Taschel hat und da mitnimmt und zum nächsten Patienten geht und da wieder rumschnippelt und so weiter und so fort. Also ich sage nur, man sollte sich immer überlegen, es sind nicht nur die direkten einmal dahin, es sind nicht nur unsere Hände, sondern es sind auch Gegenstände, es ist die Patientenumgebung, die eine Rolle spielt. Zu den Standardmaßnahmen. Ich rede jetzt nicht nur über Isolation, sondern Standardmaßnahmen sind das ausreichend. Standardmaßnahmen sind selbstverständlich die Händehygiene, die 5 Momente der Händehygiene. Das heißt Händedesinfektion mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel, bevor man zum Patienten hingeht, wenn man eine aseptische Tätigkeit, Infusion auftreten, Verbandwechsel etc. macht, wenn man etwas an Harnkatheter ähnliches ändert, mit Kontakt mit der Patientenumgebung, und Umgebung heißt Bett, Nachtkastel, alles, was einen Meter um den Patienten ist, und wenn man wieder vom Patienten weggeht. Natürlich werden einige von diesen Momenten sich überschneiden. Wenn ich wieder weggehe, mich desinfiziert habe und zum nächsten gehe, brauche ich nicht noch einmal desinfizieren. Dann gibt es natürlich ganz klar Standardmaßnahmen, heißt auch Handschuhe, wenn es zu einer Kontamination kommen kann, wenn sie mit Blut oder Sekreten zu tun haben. Bitte einmal Handschuhe. Einmal Handschuhe heißt aber einmal und dann weg und dann Händedesinfektion nach Abwurf von Handschuhen. Weil, wenn sie können sicher super sein beim Abwerfen von Handschuhen, aber Es kann natürlich durch das Abwerfen zu einer Kontamination der Hände wieder kommen, also wieder Händedesinfektion. Es ist auch im Sinne Ihres Schutzes, im Sinne des Arbeitsschutzes. Dann Schutzkleidung. Wenn Sie jetzt sich überlegen, ich gehe zu einem Patienten hin und ich werde jetzt punktieren und ich erwarte, dass da jetzt unter Druck Eiter austritt, dann werde ich selbstverständlich mir eine Schutzkleidung anziehen. Das heißt also nicht einmal im normalen Gewande hinschreiten, sondern mir einen Mantel und eine Schutzbrille, unter Umständen eine Maske, Haube aufsetzen, weil es ist nichts Unangenehmeres, wenn einem der Eiter ins Auge spritzt und das ist nicht nur unhygienisch, sondern es ist auch sehr unangenehm für sie selber. Auch das ist eine Standardmaßnahme. Schutzkleidung entsprechend der zu erwartenden Kontamination. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Wir reden immer über Standardmaßnahmen, dann gibt es also so Dinge wie Lost in Translation, Universal Precautions, das gibt es auch immer noch. Und das ist so die Entwicklung, dass 1988 die Centers of Disease Control von Amerika einmal prinzipiell angefangen haben mit diesen Universal Precautions. Und das war eigentlich eine Arbeitsschutzmaßnahme. Und das geistert immer noch ein bisschen herum. Ja, ich bin ja eh geschützt, aber ob der eine Patient vom anderen geschützt ist, das ist noch nicht ganz so, sagen wir so, angekommen. Aber ich glaube, es kommt zunehmend an. Und die Sache ist, die Schutz von mir oder von dem Gesundheitsarbeiter darüber, dass er eben nicht infiziert werden kann. Aber eigentlich ist das schön und gut. Das war also ursprünglich im Hinblick auf blutübertragbare Erkrankungen. Und wer in meiner Generation angefangen hat, der weiß, dass es überhaupt keine Precautions einmal gegeben hat. Da gab es nicht einmal Einmalhandschuhe, da hat man seine offenen Blutröhrchen gehabt, hat Blut abgenommen und war ganz glücklich, wenn man kein Blutbad im Bett angerichtet hat, trotzdem, auch wenn das Blut einem über die Hände geronnen ist. 1996 Standard Precautions, das war also dann auch wieder CDC, Arbeitsschutz und Schutz vor Übertragung von blutübertragbaren Erkrankungen, inklusive nosokomiale Infektionen und anderen Mikroorganismen. Und Standard heißt immer und überall. 2007 Update, und zwar mit Schutz vor aerogen übertragbaren Erkrankungen, weil das war natürlich auch 1996 zunehmend ein Issue und es ist natürlich auch 2006 ein bisschen dieser SARS-Ausbruch dazugekommen. Was ist noch ein bisschen das Problem? Es gibt jetzt sehr viele, die Precautions haben oder viele, die Standard-Precautions haben, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die WHO hat welche, dann Health Protection Scotland, und ich kann Ihnen sagen, bitte schauen Sie nach Schottland. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Schottland hat ein nationales Programm bezüglich Hygiene. Die Schotten und Schottinnen sind da sehr dahinter. Also ich kann nur sagen, Hut ab. Also das ist sicher jemand, die wir als Model nehmen können. Dann EPIC 3 England, auch Großbritannien. Also England lässt sich nicht lumpen. Die ECDC sagt zwar auch, wir haben Standard Precaution, sagt aber nicht wirklich darüber, was es ist, und sie sind geringfügig unterschiedlich. Aber suchen Sie sich keine aus, sie sind alle gleich. Und ich kann nur sagen, dass die Frau Curran aus Schottland, also Evan Curran, die das also geschrieben hat, to the author's knowledge, no standard precautions include actions that should be omitted, that all need to be done, all anytime. So, also wenn Sie Standard Precautions haben oder Standardmaßnahmen, machen Sie sie immer und alle, die notwendig sind. Das heißt, das ist, glaube ich, einmal ganz klar zu sagen, die notwendig sind. Das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, und das ist natürlich dieses Wissen, ist das, wo wir arbeiten müssen. Dann gibt es natürlich etwas, was zusätzlich zu Standard Precautions gibt, und das ist natürlich dann wirklich dort, wo wir mehr Maßnahmen machen müssen. Und das ist etwas, die wir auch einleiten sollen, bevor wir irgendeinen Test aus dem Labor kommen. Wir bekommen einen Patienten, der Durchfall hat, profuse Durchfälle, Erbrechen, infektiöse Wunden, blutübertragbare Erkrankungen, die wir unter Umständen nicht wissen. Und das ist das, was wir Streuung nennen. Und dann natürlich bei Erregern, bei bestimmten Erregern, die wir nicht mehr behandeln müssen. Und da kommt jetzt die Isolation hinein. Die Isolation in Isolierzimmern, besser gesagt Einzelzimmer, weil die meisten Übertragungen sind ja nicht die, die von selber wandern, sondern eine Kontaktübertragung sind. Das heißt also über Patienten, wir berühren den Patienten, wir haben mit dem Blut, mit den Sekreten, mit der Patientenumgebung Kontakt. Und ein Einzelzimmer ist natürlich ein ganz klares Signal, dieser Patient ist einmal geschützt, wir sind geschützt, er ist geschützt oder wir schützen die anderen vor diesem Patienten. Und kontaminierten Oberflächen, das heißt also jede Oberfläche. Und das ist oft ganz schwierig, zu erklären, dass jeder Gegenstand eine Oberfläche ist. Auch das Mikrofon ist eine Oberfläche, auch was immer ist eine Oberfläche. Und das Lustige daran ist, also ich erlebe immer wieder, dass es nicht verstanden wird. Ja, muss ich die Computertastatur auch desinfizieren? Ja klar, ist eine Oberfläche. Ist nicht immer einfach. Streuübertragung heißt, wenn etwas gestreut wird, das heißt, die Distanz ist größer, das heißt, ich muss davon ausgehen, dass ich mehr Raum brauche. Das heißt, das sind entweder Tröpfchen, üblicherweise Tröpfchen 1,5 Meter, 10 Mikrometer Partikel, und dann gibt es noch etwas, was aerogen ist, das sind ganz kleine Tröpfchen, 0,5 Mikrometer, die etwas länger im Raum stehen. Da muss ich mir natürlich noch was dazu einfallen lassen. Das sind also virale Infektionen wie zum Beispiel Masern oder Varicellen oder auch die Tuberkulose, da muss ich mir was mit der Raumluft einfallen lassen. Anderes Patientenmaterial kann natürlich auch gestreut werden, wenn jemand Stuhl verliert, wenn er Diarrhoe hat. Denken Sie dran, jemand, der Clostridium difficile hat, der sich schwer rühren kann, der von A nach B gehen muss, also der unter Umständen auch schwer gehfähig ist, der natürlich kontaminierte Hände hat, der wird das auch profus verteilen. Das ist überhaupt keine Frage. Erbrochenes, auch der gehört in die Isolation. Und eigentlich gleich, solange er Durchfall hat, bis wir es wissen. Was ist jetzt der Schutz? Die Schutzkleidung ist eh klar. Mantel, Haube, Handschuhe, Maske, Schutzbrille. Steht alles in den Hygienerichtlinien Ihres Hauses. Das heißt, nehmen Sie nicht meine, nehmen Sie die Ihres Hauses. Das macht Sinn. Weil dann machen Sie alle in Ihrem Haus das Gleiche. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig und das kommt noch ein bisschen später. Und dann natürlich auch Personal Protection Equipment, die PPE. Und wo haben wir diese PPE so kennengelernt? Na, bei Ebola. Das ist natürlich abhängig von der Übertragbarkeit und von der Gefährlichkeit der Erreger. Das heißt, Marsmännchenkleidung, dann, wenn wir halt ein tödliches Virus haben, wo wir wissen, dass also die Infektiosität und die Kontagiosität extrem hoch ist. Isolationsraum ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, wenn das eine Kontaktübertragung ist von einem behandelbaren multiresistenten Erreger. Ich brauche diese Struktur, Einzelzimmer am besten mit Klo, das ist ganz wichtig, weil dann andererseits wäre es dann kein Isolierzimmer, wenn der also so quasi dann quer über den Gang das allgemeine Patientenklo benutzen muss, das hat keinen Sinn. Also ein echter Isolationsraum hat aber eine Eingangsschleuse, einen Patientenraum mit einem Unterdruck, das heißt also nichts geht dort hinaus und dann gibt es, wenn es notwendig ist, auch noch eine Ausgangsschleuse für die Dekontamination. Das ist so das Ideal. Das muss auch noch groß dimensioniert sein, damit man auch Platz hat, weil das Ausziehen von kontaminierter Kleidung ist nicht ganz so einfach. Dann gibt es Einzelzimmer für aerogene Infektionen, das heißt, da brauchen Sie einen Klimatechniker, da muss es noch einen Abluftfilter dazugeben. Dieser Abluftfilter ist meistens sehr teuer und der Tausch kann dann nur immer über die Klimatechnik erfolgen. Das heißt, diese Räumlichkeiten sind noch speziell ausgestattet und dann gibt es eben diese Einzelzimmer, über die ich vorher gesprochen habe, die also für uns standardmäßig am einfachsten sind und dann, wenn es gar nicht anders geht, weil wir halt einfach zwar große Räume haben, aber keine Einzelzimmer, die Kontaktisolation, wo wir uns dann mit Paravents, mit ganz strikten Auflagen, mit Versprechungen von allen Seiten, ja, wir desinfizieren uns die Hände, ja, wir ziehen Schutzkleidung an, wir werfen sie auch in der Patientenumgebung ab, wir desinfizieren uns auch nachher die Hände und so weiter und so fort auskommen müssen. Und was wir natürlich brauchen für unser aller Schutz, für den Schutz der Patienten, ist die klare Information und Kommunikation. Und das ist eben ganz wichtig. Und zu dieser Kommunikation gehört nämlich nicht nur, dass wir eine Richtlinie machen, miteinander sprechen, sondern dass die Gruppen untereinander, die ganzen Arbeitenden oder die ganzen Berufsgruppen, die in einer Intensivstation arbeiten, ganz klar verstehen, was ist los. Und eine Kommunikation ist nicht nur, dass wir miteinander sprechen, eine Kommunikation ist auch nonverbal, eine Kommunikation ist auch Vorbildwirkung, eine Kommunikation ist, dass es für alle gleich ist. Das heißt, wenn mich die Schwester Barbara anjammert und sagt, ja, aber der hat MRSA und der hin und hin und her und man sagt, naja, wahrscheinlich ist er eh nicht mehr besiedelt, aber trotzdem, dann sage ich trotzdem, also wir haben hier in unserem Haus festgelegt, 3 negative Resultate, bleibt nichts anderes über, Grummel, Grummel, aber ja, richtig, 3 negative Resultate. In dem Moment, wo man unterläuft, hat man einfach schon wieder vorprogrammiert, dass wir versagen. Hier Hygienemaßnahmen, very, very, very short und wieder machen, richten Sie sich nach den Richtlinien in Ihrem eigenen Haus. Wenn Sie nicht zufrieden sind, kleiner runder Tisch, diskutieren Sie darüber, ob und nicht und wie kann man es besser machen. Konsequente, also bei den MRGN, ESBL, bei den 3 MRGN, konsequente Händehygiene, Schutzmaßnahme bei möglicher also Kontamination, Standard Precautions, Standardhygienemaßnahmen, Einzelzimmer nur bei Streuung und Screening von Risikopatienten. Bei MRSA, VE, weil sie eben in der Umgebung persistenter sind, auch bei Clostridium difficile, wenn es irgendwie möglich ist, 4 MRGN, multiresistente Erregerstreuer, konsequente Händehygiene, immer Schutzkleidung, immer. Das heißt also im Sinne von Mantel, Handschuhe, ja, Haube, wenn hustend, keine Frage, Einzelzimmer, wenn nicht da, dann Maßnahmen der Kontaktisolierung und eine ganz klare Dokumentation, was ist hier los und Screening wieder von Risikopatienten, die zu Ihnen aufgenommen werden. Wie ist das jetzt? Natürlich kommen dann immer die Fragen, Schutzkleidung und Patientensicherheit. Der arme Patient in seinem Isolierzimmer, der wird nicht mehr besucht. Die Nahrung kommt auch unter der Spalte durch, sprich Palatschinken. Das so ungefähr stellt man sich das vor, weil da gibt es aber jetzt eine wunderbare Studie von Croft, also es ist nicht Lara Croft, sondern eine andere Mrs. Croft, die diese Studie gemacht hat bei 1800 Intensivpatienten ohne MRE-Besiedlung, sodass man, also das wäre ein bisschen schwierig, weil sonst könnte man ja nicht Isolation mit Gloving und Gowning machen und die andere nicht, sonst wäre fahrlässig. Also das ist eine ganz spannende Studie, das heißt also 900 Patienten pro Arm. Und dann hat man geschaut, gibt es jetzt in diesen Patienten, wo sie Gloving und Gowning, das heißt also Schutzkleidung und Isolationszimmer, verwendet haben, mehr Adverse Events. Und es gibt keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Es gibt vielleicht ein bisschen den Trend, dass bei den Preventable, das ist hier, die, wo man sich nicht mit Handschuhen und Schutzmänteln und Einzelzimmer einlassen muss, vielleicht mehr, aber im Prinzip, es ist nicht signifikant. Das heißt, und da könnte man natürlich vorher denken, bevor man da etwas macht. Und das heißt also, das ist die gute Nachricht. Und das ist also wirklich eine wunderbare Studie. Und man sieht, sie haben sich also unendlich bemüht, alle verschiedenen Adverse Events gemacht, nämlich nicht nur Infektionen, nämlich alle anderen, also von betreffend dem Herz-Kreislauf-System, dem Respirationstrakt, aber natürlich auch Infektionen. Und ich glaube, das sollte Sie jetzt überzeugen. Es ist machbar, es ist möglich. Und es ist natürlich eines, man muss es annehmen, man muss sich überlegen, wie kann ich es eben in meinen Ablauf einbauen. Und machen Schutzmaßnahmen Sinn? Ja klar, sie machen Sinn und zwar jede Menge. Es ist nicht nur eine Schikane, das habe ich Ihnen sicher schon einmal gezeigt. Und hier sieht man eben erstens einmal MRSA-Prävention, die damit begonnen hat, dass man MRSA sichtbar gemacht hat, indem man ihn erfasst hat. Wir haben vorher gehört über die WAP und über die Bakteriemierate in Spanien und für mich ist eigentlich der Clou, dass man Infektionen sichtbar macht für uns alle, nicht nur für Sie und für mich, sondern eigentlich auch für alle anderen. Die Zahlen sind nicht da, dass man Zahlen hat, sondern Zahlen sind dafür da, dass man was damit macht. Das heißt, wir sagen, ja, wir haben, aber wir tun. Das ist einmal das eine. Da kommen dann die Interventionen von Händehygiene bzw. auch Isolationszimmer etc. Wir wissen, dass Nordeuropa, die sehr strikt mit Isolationszimmern, also mit Einzelzimmern umgehen, wesentlich geringere Infektionsraten haben. Sie erinnern sich an die Grüne, an Grün in Schweden, Grün bei MRSA, aber auch bei multiresistenten gramnegativen Erregern. Das heißt also, das ist einfach so strukturell klar. Da weiß jeder, da muss ich jetzt aufpassen. Wenn das also so in between ist, ist es extrem hart. Das verstehe ich. Aber natürlich verstehe ich auch, dass wir nicht jedes Krankenhaus auf der Stelle umbauen können. Hier gibt es auch eine Intensivstudie, wo sie eben eine Intensivstation umgebaut haben. Einmal zuerst haben sie Mehrbettzimmer gehabt, dann haben sie Einzelzimmer gehabt und haben eine deutliche Reduktion bei Infektionen mit multiresistenten Erregern gehabt. Wir haben auch, was diese ganzen hygienischen Maßnahmen betrifft, eine Anpassung. Es gibt bei uns auch kontinuierliche Veränderungen und Anpassungen. Wir müssen uns auch diskutieren. Wir wissen, dass es ein Aufwand ist, aber wir wissen auch, dass es die Qualität der Gesundheitsversorgung, die Qualität der Therapie und die Zufriedenheit von beiden Seiten, also nicht nur von den Patienten, sondern auch von ihnen hebt, wenn die Patienten gut und gesund nach Hause geht. Und am Anfang, da gibt es eben einfach diesen Prozess Standard Precautions immer, Transmission-Based Precaution, also auf Übertragungs, sich auf die übertragungsbeziehende Maßnahmen sind immer Übertragungswegwissen. Symptome, was hat der Patient für Symptome, wenn er Durchfall hat, natürlich sofort sich überlegen, okay, habe ich irgendwo eine Position, wo er mal allein sein kann, welcher Erreger kommt in Frage und dann natürlich noch die etwas, was ganz, ganz spannend ist und das, was wir uns auch immer wieder als Ärzte überlegen müssen, wie ist das mit der Umgebung, was können wir noch damit tun und zwar die Prävention von Übertragung und Infektionen im Gesundheitswesen, da kommen schon die größer gefassten Maßnahmen wie Reinigungsprotokolle, Bundles, also was wir vorher gehört haben, diese Bündeln und alles diese Dinge, die strategisch eine Rolle spielen, dass wir Infektionen nicht übertragen. Und das ist so quasi das weitere, die weitere Entwicklung, um Infektionen zu verhindern. Und da kommt eben dazu sichere Umgebung und Ausrüstung. Das heißt, also wir haben also eine entsprechende Umgebung. Es ist sauber, die Medizinprodukte, also das, was sie im täglichen Gebrauch verwenden, um ihre Kunst auszuüben, sind gut reinigbar, sind sterilisierbar, sind desinfizierbar nach Standardprotokollen und wir sind glücklich, dass wir in Österreich sowie in anderen europäischen Ländern sehr gute Protokolle zur Desinfektion und Sterilisation von Instrumenten und Medizinprodukten haben. Dann Grundlagen für eine sichere Behandlung von Patientinnen, das heißt also Händehygiene, das heißt aber auch Guidelines oder wenigstens lokale Guidelines darüber, dass wir Bundles haben zur Prävention von WAP, auch Schutzkleidung und Ähnliches. Also alles das ist quasi die Umgebung, die noch zusätzlich eine Rolle spielt. Und dann natürlich auch bei Hochrisikoeingriffen muss man noch spezielle Maßnahmen fahren. Und das ist natürlich jetzt die Hardcore-Hygiene, haben Sie vielleicht nicht so viel zu tun. Also wir sind sehr damit befasst, also zum Beispiel in Endoskopieeinrichtungen, dass also das sichere Handhaben, dass die Endoskopie-Waschmaschinen immer wieder überprüft werden, dass also auch diese Abläufe für die Reinigung und Desinfektion richtig ist, dass die Konzentrationen stimmen und das, die werden regelmäßig, also glaube ich sogar viermal im Jahr bei uns geauditet. Also es ist schon eher sehr viel dahinter und das ist nicht irgendwie und man merkt es durch den Erfolg, den wir haben im Vergleich zur FDA, die nicht, also die gerade in Amerika gesagt hat, Achtung, wir haben ein Problem bei der Endoskopie, konnten wir sagen, wir Gott sei Dank nicht und wir können es auch beweisen. Ganz klar, Nichtwissen und nicht mögliche Risikoabschätzung führt zu der Implementation von Maximalvarianten. Das heißt also, wenn man nichts weiß und Sie denken sich, der könnte Ebola haben, na dann haben Sie viel zu tun. Das heißt, man muss Risikoabschätzungen machen. Und Gott sei Dank, wir sind nicht ein Einzugsland. Wir haben derzeit wenig Sorge, dass so ein Patient bei uns aufpoppt und daher können wir mit unseren Standardmaßnahmen weitermachen. Es besteht natürlich ein Bedarf in Grundwissen und Fortbildung für alle. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss jemand dafür die Verantwortung übernehmen und das ist am besten jeder. Und die Unterstützung durch bauliche Strukturen und regelhafte Abläufe, das heißt Training, ist auch etwas, was wir überlegen müssen. Und jetzt meine Vision, Hygiene ist ein Gesamtkonzept. Die Vision ist keine, aber gar keine akzidentelle Übertragung von allen Mikroorganismen. Das heißt, jeder behält sich seine Mikroflora bei sich im Krankenhaus, also konsensuell, außerhalb, durchaus alles möglich. Strukturmaßnahmen inklusive Wissen machen Sinn. Das heißt, auch Wissen ist eine Strukturmaßnahme. Dafür sind wir alle verantwortlich. Und die Kommunikation ist einfach ein Unmund auf. Und ich glaube, da müssen wir viel arbeiten, dass wir klar und unmissverständlich kommunizieren. Danke.